Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem großartigen
Jan, hallo.
Ja, und mit mir, dem Dom.
Hallo Dom.
Hallo Jan.
Hallo Dom.
Hallo Jan. Das machen wir jetzt eine Stunde, dann ist die Stunde
schon wieder vorbei und keiner kann sehen, bevor man den Podcast angeklickt hat.
Genau, und wir nennen den Podcast einfach Psychodrill. Die Leute hören das eine Stunde lang gespannt an und zu hoffen, irgendwann passiert was anderes. Ja.
Ich bin irgendwann mal mit einem Kommilitonen von mir irgendwie relativ spontan auf eine Karnevalsfeier eingeladen worden. Und wir waren beide nicht so richtig darauf vorbereitet, weil wir beide nicht so richtig viel damit zu tun hatten. Und sind dann quasi, haben uns einfach irgendwie Karma angeworfen und sind irgendwie halt so Soundcloud-Rapper hingegangen und er hatte wirklich auch so CDs gebrannt und hat die dann so an Leute verteilt und dann habe ich da mal reingehört, das ist so eine Toninstallation von Josef Beuys gewesen, wo er einfach nur für 3 Stunden jetzt so ja, nee sagt. Dann hat er auch jemals auf die CDs gebrannt, das hat Leute vertickt irgendwie, da musste ich gerade dran denken.
Es gibt manche Menschen, die haben ja keine Scham, ne?
Ich fand das super.
Ja. Ich wette mit dir, wenn das nicht klappt mit seiner Musikkarriere, dann wird der Krav Maga Instructor. Achso, wir haben eine kurze Frage noch bekommen und zwar zum Thema so ein bisschen mit dem selektiven Hören. Ne? Manche Leute hören ja nur das raus, was sie gerade wollen. Und wenn sie dann sich auch noch persönlich angegriffen fühlen, wird es immer ein bisschen anstrengend. Es war wieder eine Person irgendwie, die Soldat ist und meinte, bin ich denn jetzt nur, weil ich Soldat bin, ein schlechter Selbstschutztrainer nach unserer letzten Folge? Nein.
Ja, man muss halt genauso viel Arbeit reinstecken wie jeder andere auch. So.
Ja, genau. Du musst halt, um ein guter Selbstschutztrainer zu sein, für zivile Personen musst du dich halt auch mit zivilen Dingen auseinandersetzen und kannst nicht 1:1 deine tägliche Arbeit auf Zivilisten übertragen. Das war alles. Und wir hatten ja letztes Mal dann auch bei dieser Geschichte mit der Soziopathie, ging es mir eigentlich darum, ich hatte das Ganze angeleiert, Jan ist dann mitgezogen, ja, freundlicherweise zu dem Thema. Der Punkt ist halt der, ich wollte einfach mal so abbilden, wie sich Dinge einfach entwickelt haben, ja, und bis 2010 war es halt so, dass dann wirklich auch noch tatsächliche Polizisten und tatsächliche Soldaten halt auch dann Selbstverteidigungstraining gegeben haben. Ja, ob das Training dann gut oder schlecht war, kann ich dann nicht beurteilen. Dann haben wir halt nur gesagt, ey Leute, man muss halt das Dienstliche auf Lieschen Müller und Max Mustermann herunterbrechen können. Das heißt nicht automatisch, dass man das 1:1 übertragen kann. Genauso wenig, wie man Erwachsenentraining 1:1 auf Kinder oder Jugendliche übertragen kann. Ja, dann machen wir einfach weniger Druck, aber wir machen die gleichen Themen. Das wäre, muss man hier tief durchatmen, zu viel Luft geschnappt. Das wäre genauso falsch, ja. Also von daher alles gut, ja. Nur eben, wir wollten dann halt die Entwicklung abbilden, dass dann ab 2010 auf einmal dann so gewisse Personen, die halt keinen Türsteher-Hintergrund haben, die keinen Soldaten- oder Armee-Hintergrund haben, keinen polizeilichen Hintergrund und noch nicht mal Kampfsport gemacht haben, irgendwie in so einen Zugzwang kamen und sich dann genötigt gefühlt haben, anzufangen, ihre Lebensläufe anzupassen und rumzufälschen, ja. Und dann waren auf einmal Leute, die zwar auf der einen Seite einen Grundwehrdienst gemacht haben, was ja auch sehr ehrenvoll ist, finde ich ja super, dann auf der anderen Seite auf einmal Geheimagent vom militärischen Abwehrdienst waren, was auch immer, ja, wo du einfach nur denkst, alter Falter, beziehungsweise nicht vom MAD, sondern hier vom BND, der militärische Arm, wo man einfach nur denkt, oh mein Gott, ja, so, und das, darum ging's, also, dass ihr einfach so seht, wie das Ganze sich entwickelt hat, ja, dann ging es quasi in Deutschland, in Amerika wahrscheinlich schon viel früher, ab 2010 ging das so mit der Lügerei los und mit diesen richtig harten Fake-Geschichten. So, und dann der Höhepunkt ist dann natürlich, dass die Personen, dann eine Person jetzt halt behauptet, sie wäre ein Soziopath und ein kleines Update, der Fairness halber. Ich habe die Person dann auch, wie gesagt, noch bevor wir den Podcast hier angeschrieben haben, habe ich gesagt, mal nach meiner Definition bist du ja gar kein Soziopath, weil aus den Gründen, guck mal, hier ist die Definition, das passt irgendwie vorne und hinten nicht. Und dann war er auch total nett und freundlich und meinte so, nee, Bro, glaub mir, ich bin auf jeden Fall ein Soziopath, lies mein Buch, dann weißt du auf jeden Fall, dass ich ein Soziopath bin. Und dann habe ich die Tage das einem Kumpel erzählt, der ihn auch kennt. Der hat ihn dann auch nochmal eine Sprachnachricht geschickt und meint so, Alter, was erzählst du denn da? Du bist Soziopath, du bist voll der nette Kerl. Also ich halte dich als Letzte für alles andere. Und dann schrieb er noch so, oh, da ist ein weiterer Gentleman aus Deutschland, der hat mir Anfang der Woche auch schon gesagt, dass ich kein Soziopath sei. Aber Leute, lest mein Buch und dann wisst ihr, dass ich ein Soziopath bin. Okay, also, ob er jetzt einer ist, weiß nicht, entweder müssen wir das Buch kaufen, oder halt.
Das wäre ja ein doofer Zufall. Das ist perfekt, das ist die ultimative Werbestrategie.
Auf jeden Fall. Nein, also wie gesagt, es gibt auf jeden Fall anscheinend kein medizinisches Attest irgendwie, dass da diese Persönlichkeitsstörung irgendwie vorliegt, diese antisoziale, keine Ahnung, ob es das vorliegt, ist uns jetzt immer noch nicht bekannt. Ja, der Beleg dafür, dass er einer ist, nimmt man dann aus seinem Buch. Okay, gut, ist dann halt sein Ding. Ich habe mit ihm gesprochen, mein Kumpel hat noch mit ihm gesprochen, er pocht aber da drauf. Und damit hat natürlich die ganze Welt Absurdistan, beziehungsweise das Land Absurdistan natürlich ein neues Level erreicht.
Einen weiteren Mitbürger erlangt.
Ja, ja, der war ja schon länger Mitbürger, aber jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir einfach eine komplett neue Trainerbeschreibung einfügen und das ist natürlich in meinen Augen echt heftig, ne? Also das ist schon nicht von ohne. Ja, gut, aber okay, wenn er sich so sieht und sich gerne so vermarkten möchte, ja, dann gibt es halt wahrscheinlich Leute, die darauf auch wieder abfahren. Dann hat man wahrscheinlich wieder so ein gesellschaftliches Abstumpfen von gewissen Begrifflichkeiten. Das hat man ja in den letzten Jahren auch ganz oft gesehen, ne? So Begriffe auch wie zum Beispiel Hurensohn, ja. Also ganz ehrlich, wenn einer in den 80ern oder 90ern Hurensohn gesagt hat, dann hast du nachher nur noch Pfützengeräusche gehört, ja. So, und heutzutage ist das ja schon fast eine Begrüßung, ja, wo du einfach denkst, okay, da ist irgendwie gesellschaftlich, ethisch, moralisch irgendwie so ein kleiner Umbruch, irgendein Problem. Und ja, gut, dann haben wir jetzt halt jemanden, der behauptet, es sei ein Soziopath. Okay. Gut, dann sind wir mal gespannt, was jetzt demnächst diese ganzen Trittbrettfahrer sagen, die jetzt bisher immer behauptet haben, sie wären Geheimagenten oder irgendwas.
Ja, aber da hat sich ja schon länger irgendwie, das hat ja auch irgendwie in 2000ern oder vielleicht sogar schon in den Ende 90ern, weiß ich gar nicht, so angefangen, dass sich da irgendwie so eine pseudopsychologische Bildung irgendwie in diesem Bereich verirrt hat.
Ja, so eine Pseudo-Verwissenschaftlichung.
Ja, 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 wo du auch denkst, so, ey, ganz ehrlich, das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft hier irgendwie. So, man muss ein Konzept haben, aber ich finde so der Schwerpunkt findet eigentlich irgendwo anders statt als jetzt in der Durchanalysierung von, ich sag mal, gewaltverursachenden Faktoren in einem Milieu. Was für Faktoren können einen Täter eigentlich zu einem Straftäter? Also, es ist ja alles irgendwie eigentlich komplett nebensächlich für das Thema, was wir hier gerade besprechen. Und das ist so eine Sache, die, ich glaube, gewisse Leute haben so ein Bedürfnis danach, Sachen zu theoretisieren, damit sie dann schön lange auch darüber reden können und auch damit sie halt, also ich glaube, dass viele Menschen so diesen Anspruch haben, da quasi auf einer Sprache zu sprechen, die Leute sprechen, die sie eigentlich gar nicht verstehen. Das ist im Studium auch aufgefallen. Hm. Du merkst, du redest da mit, sagen wir mal, soliden 30-40% der Menschen, du führst eine Diskussion und du merkst, da ist überhaupt kein Gehalt drin. Das ist einfach nur Wörter, die sie irgendwo aufgeschnappt haben. Und ich glaube, das ist da nicht anders. Dass du einfach merkst, du redest mit den Menschen und es geht dann darum, dass man schöne, große, tolle Wörter benutzt, dass man dann immer schön irgendwie sich an Bereichen herantastet oder entlanghangelt, die viel intelligenter klingen, als es tatsächlich irgendwie am Ende des Tages sind oder sehr verstumpft nicht den Einblick haben, der so eine Sprache rechtfertigen würde und dann auf der anderen Seite, wie auch wieder merkst, eigentlich ist bei dem gesamten halbstündigen Vortrag jetzt auch kein Gehalt rübergekommen. Mhm. Und daher merke ich dann auch immer so, ist ja ganz nett, wenn sie da irgendwie jetzt ein Buch schreiben wollen und wie auch immer, aber gerade wenn du halt in dem Bereich auch irgendwie ein bisschen Bildung genossen hast und liest das, dann ist das eigentlich nur peinlich. Das ist immer das Thema, was ich bei so Kram merke, wenn Leute anfangen, dann mit so pseudopsychologischen Termini um sich zu werfen und du merkst halt so, ja gut, fühlt man sich jetzt für 10 Minuten super. Leute, die keine Ahnung haben, worum es dabei geht, finden das auch ganz toll. Ein bisschen
beeindruckt.
Genau, ja. Die finden das ganz, ganz toll. Und dann merkst du aber im Kern, du bist ja eigentlich an der Sache komplett vorbeigeschossen.
Ja. Ja gut, ich meine, ich muss mir vorstellen, der hat da ein Buch geschrieben. Manche haben noch nie ein Buch gelesen. Der hat sogar eins geschrieben, ne? Ja,
ja.
Ich meine, ChatGPT, keine Ahnung, vielleicht gab es da irgendwelchen Support. Who knows? Egal. Auf jeden Fall, ja, aber dann sind wir nämlich auch genau bei dem Thema heute. Das war ein super Übergang, weil im Grunde, ja, ich finde es auf der einen Seite ganz charmant, wenn man gewisse Dinge vertheoretisiert, um Menschen letztendlich an das Thema Gewalt heranzuführen etc., dass man es versucht irgendwie so abzubilden, dass Lisi Müller und Max Mustermann es nachstellen können. Wenn natürlich das Ganze im Grunde dazu aber dient, weil man ein sehr minimalistisches körperliches System hat und man da relativ fix durch ist, dass man das Ganze dann versucht, so extrem zu vertheoretisieren, um halt künstlich Inhalt zu schaffen. Ja,
genau, du willst halt dann mehr haben.
Ja, genau, dann wird das halt natürlich ein bisschen komisch. So, und dann sind wir nämlich auch genau bei dem Thema heute. Wir wollen uns einfach mal damit beschäftigen. So ein Combative Selbstschutzplan, ne? inwieweit das Ganze überhaupt Sinn macht. Ne? Naja, klar, man muss natürlich sagen, kein Plan überlebt den ersten Beschuss, ja. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch super. Ich weiß ja auch, und das meine ich in keinster Weise irgendwie despektierlich, dass halt Menschen, die sich teilweise mit Selbstschutz, Selbstverteidigung beschäftigen, dass die natürlich gerne so naturwissenschaftliche Gesetze hätten. Ja, wenn du das machst, dann passiert das. Wenn du das machst, passiert das. Und du kannst da 100% drauf vertrauen. Und es gibt immer diese eine perfekte Lösung. Und dann macht es natürlich auch Sinn, wenn man dann sagt, oh, ich habe jetzt einen Gameplan, um das Ganze so ein bisschen zu vergegenwärtigen, zu überlegen und zu überlegen, an welcher Position stehe ich denn, was mache ich denn jetzt als nächstes. Die Frage ist halt immer, ob ich dann unter Druck letztendlich auch dazu in der Lage bin, dann so analytisch und kühl zu bleiben, zu überlegen, ah, ich bin jetzt gerade in Phase Nummer so und so, jetzt muss ich gleich dies und jenes machen. Ne? Ich weiß nicht, ob das dann mit ein, zweimal die Woche Training ausreicht, vor allem umso komplizierter der Gameplan wird. Ne? Und darüber wollen wir uns heute mal ein bisschen unterhalten. Wir hatten uns jetzt mal einen Gameplan genommen von einem ganz bekannten Combatives-Anbieter und da sind insgesamt, also weltweit agierend, ja, vor allem Schwerpunkt Europa, da sind wir so bei 7 Punkten angekommen und da wollen wir jetzt einfach mal so ein bisschen durchgehen, ja. Und Jan möchte gerne was vorher sagen.
Ja, ich finde, bei dem ganzen Thema sowas wie Pläne aufstellen, es gibt da so ein, zwei kleine Probleme bei sowas, ne? Also Nummer eins, und da stimme ich auf jeden Fall zu, für jemanden, der gar keinen Kontakt mit dem Thema hat, ist es manchmal wichtig, dass ich überhaupt erstmal so ein grobes Gerüst habe, um zu verstehen, was ist eigentlich Bestandteil von dem, worüber man hier spricht. Das Problem, was ich immer sehe, ist, ich kenne ganz viele Leute, die keinen Kampfsport machen, nie Selbstschutztraining genossen haben, die dann quasi meinen so, ja, wenn mir das passiert, ich mache dann einfach das, das und das. Und du hörst dann auch ganz gerne sowas, gerade so bei den, ich sag mal so, unter 30-jährigen Typen dann auch so eine Aussage wie, ja, und dann sehe ich einfach rot, was auch mal super Indikator für ist, dass die überhaupt keine Ahnung haben, wovon sie sprechen. Aber der entscheidende Punkt für mich dabei ist immer, wenn ich anfange, etwas so klein zu zergliedern, dass ich den Eindruck habe, ich habe es perfekt zerdacht, dann bedeutet es, dass es überhaupt nicht aktionabel ist. Ich kann überhaupt nicht darauf handeln. Und das ist immer eine Sache, die mich zum Beispiel auch immer gestört hat, wenn du sowas wie dieses Lofty Wiseman Modell, dieser Color Code und sowas, ist eine super coole Idee, wenn ich quasi Freigaben für etwas brauche. Ne? Sagen wir mal in einem polizeilichen Kontext, in der Luft, wie auch immer. Und auch als Annäherung quasi im zivilen Kontext, um zu erklären, so, was gibt es eigentlich an Typen von Interaktion? Das ist so ein, ne? Aber für jemanden, der sich wirklich einbildet, ich schalte jetzt um auf Rot und jetzt schalte ich um auf Orange und bla 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 bla, da merkst du halt so, das ist immer so eine liebe Frage. Also da denke ich mir halt immer, es geht schon darum, dass ich verstehe, dass es unterschiedliche Intensitätslevel gibt, auf denen mir eine Gefahr begegnen kann, bei denen ich wissen muss und vorher mir abgeklärt haben muss, was bin ich bereit zu tun. Da muss ich aber auch gleichzeitig verstehen, dass solche Situationen einfach in der realen Umwelt viel oft deutlich schwammigere Grenzen haben, als ich mir das in so einem Modell aufbauen kann. Und wenn ich etwas meine, komplett zerdacht zu haben und ich dann genau da so ein Leitfaden drin habe und dann passiert etwas, was ich nicht vorhergesehen habe, dann ist die Sorge, dass ich einfach einen kompletten Systemzusammenbruch habe. Das beste Beispiel dafür sind immer Klausuren. Wenn ich quasi mich 10 Minuten vor der Klausur noch hinsetze und wieder durchlese, was ich da eigentlich, das sind immer die Klausuren, wo ihr dann Blackout drin habt. Wenn ihr aber das Gefühl habt, so, ja, ich habe eigentlich verstanden, worum es geht, habe ja ein, zwei Sachen irgendwie noch auswendig, passt irgendwie, ihr setzt euch rein und ihr geht locker an das ganze Ding ran, wird die Klausur einfach besser. Ne? Sobald ich irgendwie anfange, das Ganze zu stark zu zerklüften, zu stark zu zertüfteln, dann kommt aber eigentlich nur Kacke rum. Und das ist halt genau das, wo man halt sagt, hey, für einen Erstkontakt mit dem Thema, um einen Überblick dafür zu verschaffen, was machen wir in Zukunft eigentlich genauer, ist so ein Plan immer irgendwie was Wertvolles, dass ich das allererste Mal Leute mit dem Thema Gewalt konfrontiere, wie auch immer. Aber wenn ich dann im fortschreitenden Training meine, mich an sowas festhalten zu können, dieser Glaube in meinen Augen kann nur bestehen, wenn ich nie mit realer Gefahr konfrontiert werde. Das ist ja so, ne, ihr werdet gleich merken, dass es ganz gut ist, mal so einen Überblick zu haben, aber da merkt man ganz schnell, okay, das verliert sich aber auch da, weil wenn ich immer noch in meiner Gefahrenabwägung dann durchgehe, was fallen jetzt nochmal Stufe 3? Also natürlich, es muss nicht so plakativ sein, aber wenn ich zum Beispiel als Polizist mit jemandem engagen möchte und ich muss dann gucken, okay, was darf ich jetzt rechtlich eigentlich? Dann ergibt so ein System sehr, sehr viel Sinn, weil ich muss gerade gucken, darf ich überhaupt die Person anpacken? Darf ich die Person hier gerade sichern? Darf ich eventuell meine Einsatzwaffe sichern, ziehen? Dieses Problem habt ihr im zivilen Kontext nicht. So, und deswegen ist da dann einfach eine andere ich sag mal, eine andere Bedeutung von so einem Programm.
Ja, bevor ich jetzt dann nächstes Mal wieder etwas richtigstellen muss, du hast jetzt gerade zwei Begriffe zusammengeworfen. Jordan Lofty Wiseman war der Typ mit der Vitalpyramide.
Ach, ja, und ja, ja.
Und du meintest den Cooper-Farbcode.
Ich meinte den Cooper-Farbcode.
Ja, deine absolut. Ausführungen waren vollkommen richtig, ja, aber nein, bevor du jetzt anfängst, uns eine E-Mail zu schreiben, ich korrigiere es jetzt schon, Jan meinte den Cooper-Farbcode.
Ich meinte den Cooper-Farbcode, vielen Dank. Ja. Gut, dass du es richtig gestellt
hast. Ja, ja, dafür bin ich ja da. Ne? Ja.
Hier liegt irgendwo ein Buch, wo Lofty Wiseman drauf. Ich glaube, deswegen hatte ich den gerade so im Kopf irgendwie.
Ja, das ist dieses gelbe Buch, dieser ja, genau. Klassiker von 1999. Da genau. Oben steht es, City Ach, Survival.
Da, ja, 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 ja. Ich vorhin noch vorbeigelaufen, deswegen hatte ich den im Hinterkopf. Ja.
Wobei, eigentlich könnte man da mal überlegen, ob man da mal so Techniken von damals mal nachtrainiert und mal analysiert. Ich glaub, ja, das wäre bestimmt auch mal ganz interessant, ne?
Ja. Ich meine, dafür haben wir mittlerweile auch die, also ich glaube, gerade wenn man das auch so mit so einer, in so einem kampfsportlichen Setting einfach ausprobiert, das wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Aber
auf jeden
so, was,
Fall.
Was zieht davon denn eigentlich noch?
Ja. Na gut, kommen wir auf jeden Fall mal zu Punkt 1, Bewusstsein und Situationswahrnehmung. Ne? Der Jan hat das natürlich jetzt quasi durch seinen leichten, berechtigten Rant gegen den Cooper-Farbcode jetzt quasi schon angesprochen, das Thema. Es geht halt im Grunde darum, dass man ein Bewusstsein für seine eigene Umgebung entwickelt, ja. Interessanterweise in diesem Combatives-Buch steht halt drin, dass man ständig wachsam sein soll und damit man die potenziellen Bedrohungen frühzeitig erkennen kann. Ja, Leute, ganz ehrlich, das ist halt schon, also ich finde es ganz wichtig, wenn man jetzt irgendwie sagt, pass auf, ich steige in die Bahn, ja, ich gucke einfach mal gerade und wer ist denn hier drin? Ich versuche die Leute einzuschätzen, sag so, komm, ich setz mich da hin, das sieht ganz chillig aus. Dann kann ich auch erstmal wieder ein bisschen entspannt sein. Ja, wenn ich jetzt natürlich irgendwo in einem Stadtteil lebe, wo ich permanent Angst haben muss, ein Opfer von einem Überfall zu werden, dann ist natürlich die große Frage, ja, warum, dann muss ich natürlich noch wachsamer sein. Aber dann stelle ich mir halt die Frage, warum lebe ich da überhaupt? Ne? Und das ist ja auch das, was der Fabio mal zu mir gesagt hat. Die größte Chance, das Tollste, was wir hier haben, die Möglichkeit in Deutschland jederzeit umzuziehen. Ja, und du hast ja eigentlich auch die Möglichkeit, gesellschaftlich entsprechend aufzusteigen. Jetzt nicht unbedingt, dass man zu den ganz Oberen kommt, aber man hat schon die Möglichkeit zu sagen, komm, ich ziehe einfach in eine bessere Wohngegend, ja, und muss mich einfach nicht mehr mit diesen, mit dem Bodensatz der Gesellschaft abgeben, wo ich Angst haben muss, dass ich jeden Augenblick in der Straßenbahn überfallen werden kann. Und er findet, das ist halt auch ein wichtiger Teil des Selbstschutzes. Und das finde ich halt auch sehr smart von ihm, dass er das einfach mal anspricht, ja. So, und genau das ist das Ding. Also ich finde es halt schwierig, wenn man irgendwo in einer Lebenssituation ist, wo man ständig wachsam sein muss als Zivilist. Weil wenn man jetzt wirklich die ganze Zeit davor Angst haben muss, hier könnte was passieren, etc., dann muss man sich echt die Frage stellen, in was für einem Umfeld lebst du? Was hast du da, ne, was hast du für soziale Räume? Kannst du die irgendwie wechseln? Kannst du da was verändern? Ist ganz wichtig. Nichtsdestotrotz, wenn du halt auf einmal irgendwas siehst, ja, und ich vergleiche das ja immer mit dem Wind, im Winter Autofahren. So, hast Winterreifen drauf, das ist quasi dein Selbstschutztraining, ja, du bist also schon mal vorbereitet, jetzt fährst du durch die Gegend, du hältst dich an die Verkehrsregeln, du hältst dich an die Geschwindigkeit, beziehungsweise fährst so schnell, wie du kannst, auf einmal siehst du eine Brücke, denkst so, ah, die Brücke, da könnte es jetzt gefroren haben, also fährst du was langsamer, vorsichtiger, wenn du dann über die Brücke hinweg bist und die Straße ist wieder frei, kannst du wieder den Wetterumständen entsprechend Gas geben, so. Aber du sollst halt, wenn du natürlich jetzt die ganze Zeit in deinem Auto sitzt, ja, und hast Sommerreifen drauf und hast jetzt Angst vor jeder Pfütze, die auf der Straße ist, so dann nachts zusammen. So, und genau das ist der Punkt. Also in meinen Augen, die ganze Zeit wachsam zu sein, wenn du in normalen, regulären Gefilden lebst, ja, halte ich jetzt für übertrieben. Aber okay, was wolltest du sagen?
Ich glaube, dass Ich habe gerade nur darüber nachgedacht, dass auch da, ne, wie du gerade schon sagst, es gibt gewisse Voraussetzungen, die gerade auch sowas wie, wenn ich vielleicht nicht weiß, wo ich mich gerade befinde. Ich finde, da ist dann in deiner Metapher der perfekte Vergleich. Du kennst den Reifendruck von deinem Auto nicht. Das ist immer so ein bisschen dieses, wo du merkst, okay, ich weiß gerade nicht so ganz, dann mache ich aber mal lieber halblang, so als ob da eine Gefahr wäre. Mhm. Also ich glaube, du hast absolut recht mit dem Grundsatz von wegen, nicht paranoid durch sein Leben zu laufen, macht das Leben einfach deutlich lebenswerter. Du wirst mich trotzdem zum Beispiel niemals mit dem Rücken zu einer Lärmquelle finden. Oder auch eine Sache, die mir letztens nochmal irgendwie aufgefallen ist, weil ich mit einer Freundin essen war. Und da ist in quasi direkt neben uns am Tisch, ne, ist halt Köln, ist da halt jemand irgendwie auf Drogen zusammengebrochen und da ging es halt darum, dass der da quasi irgendwie versorgt wurde, ne? Das Ganze war erstmal irgendwie laut, da gab es irgendwie Aufmerksamkeit drumherum, wie auch immer. Das sind so Situationen, wenn man merkt, okay, es passiert gerade etwas um mich herum. Es ist einfach sehr wichtig, dass ich da in der Lage bin, mir selber einzugestehen, dass da gerade etwas passiert. Weil das ist eine ganz schräge Sache, die ich immer mal wieder sehe bei Leuten, dass die anfangen, in Stress dazu mit sich selber zu verhandeln. Dann passiert sowas wie, ja, da wird gerade jemand gehauen, da wird sich schon jemand drum kümmern. Ja, da passiert gerade dieses oder jenes, das ist eine Gefahr für uns alle. Naja, eigentlich, so wild ist es ja schon nicht. Und damit mache ich mich halt sehr angreifbar. Also wenn ich quasi eine Gefahr so lange, die Existenz dieser Gefahr so lange ablehne, bis es dann konkret wird und dann auch eventuell einfach zu spät ist. Das heißt auch da, wir haben gestern zum Beispiel hier beim Fitness-Kickboxen so ein paar so Tipps besprochen, also wie ich jemanden auf Distanz kicken kann und da auch halten kann. Und da meinten die Leute auch so, ja, aber das funktioniert doch gar nicht, wenn der so nah dran ist. Ja, lass ihn halt nicht so nah dran. Genau deswegen machen wir das, ne? Mhm. Und da merkst du halt auch da, dass da so ein Konzept dafür da ist von, okay, das Ganze ist schon so stark eskaliert, ich bin schon so stark drin, da fängt Gewalt nicht erst an, sondern so ein Konzept dafür zu entwickeln, hey, ich kann eine Gefahr auch auf Distanz halten und vor allem, ich muss in der Lage sein, mich dieser Gefahr zu stellen, weil ob ich mich dagegen entscheide oder nicht, die Gefahr ist trotzdem etwas, was mich betreffen kann. So, und das ist halt so ein Thema, wo ich merke, ich glaube, ganz viele Leute glauben, dass sie durch das findet gerade gar nicht statt, mehr Einfluss darauf haben, als sie es tatsächlich haben. Und ein ganz klassisches Beispiel dafür ist auch, und das ist total schade, dass es so ist, es ist halt leider eine Sache, die ich häufiger bei Kundinnen feststelle oder bei Schülerinnen, diese Einstellung von, wenn ich jetzt hier auf dicke Hose mache, riskiere ich noch mehr, dass mein Gegenüber sauer wird. So, und das ist eine Sache, die, ich verstehe den Gedankengang dahinter, von wegen, wenn ich jetzt irgendwie höflich bleibe und freundlich bleibe und all das tue, dann kann ich vielleicht eine aggressive Reaktion irgendwie vielleicht irgendwie verhindern, aber in dem Moment, in dem das Ganze schon aggressiv ist oder in dem Moment, in dem ich merke, damit komme ich nicht durch, das sind halt so Momente, wo ich mir mir eingestehen muss, das ist jetzt gerade eine super beschissene Situation, aber sie findet gerade akut statt. Das ist nichts, was noch kommt, sondern es ist gerade schon, es hält schon an. Und ich glaube, das sind so wichtige Dinge, wo ich ein Verständnis für entwickeln muss. Ich muss einfach nur genug Situationsbewusstsein haben, dass ich irgendwie rechtzeitig mitbekomme, wenn irgendwas um mich herum kippt. Es geht dabei nicht darum, und ich glaube, das ist das, wo Leute paranoid werden, dass ich mich jetzt irgendwie auf Attentäter vorbereite und irgendwie, ne, wie quasi einen Parameter sichern, wo halt gezielt geschultes Personal steht, das dann halt für 3 Stunden oder sowas macht, dabei auch durchgewechselt wird und man die ganze Zeit möglichst frisch bleibt und man da dann irgendwie auch mehrere Leute hat und, ne, alles zusammen. Da passiert ja auch, das ist ja nicht nur, das ist ja ein kooperatives Verfahren. So, und auch beim Personenschutz vielleicht eine, ne, aber dann gibt es das Ganze zeitlich begrenzt. Ich weiß genau, was die Gefahren potenziell sein können, ne, da gibt es, das ist alles begrenzt. Wenn ich mich so durch mein Leben bewege, ist ja Quatsch. Deswegen, es geht einfach nur darum, dass ich mir eingestehen kann, wenn es stattfindet, dass ich früh genug mir dessen bewusst werde, dass es das tut, also dass ich nicht blind durch die Gegend laufe. Und das reicht auch einfach. Mehr braucht man eigentlich gar nicht.
Ja, also
das ist kein Hexenwerk.
Also für mich ist das zum Beispiel auch einer der Gründe, und das ist jetzt kein Rant gegen Israel, aber das ist zum Beispiel ein Grund, selbst wenn da jetzt nicht so eine heiße Phase ist wie jetzt aktuell, warum ich zum Beispiel in so ein Land wie Israel einfach nicht fahren kann, nicht wegen den Menschen da, ja, sondern wegen ihrer Situation, die sie da haben. Weil wenn ich da landen würde, in dem Augenblick hätte ich keinen Urlaub, ich wäre die ganze Zeit auf Orange, ich wäre die ganze Zeit mich nur dabei umzuschauen, ja, ich würde da so eine Paranoia schieben, also für mich wäre das dann in meinen Augen einfach kein Urlaub.
Vor allem in Ballungsgebieten ist das
absolut sehr stark. Ja, ja. So, ja. Ich rede jetzt nicht davon, wenn ich im Roten Meer bin und schwimme, mache da ein bisschen mit meiner Quietscheente also rum, ja, genau, so nach dem Motto, Tote Meer, was habe ich gesagt?
Rotes Meer,
nee, das Rote Meer, genau, das Tote Meer, genau. Und spiele ein bisschen mit meiner Quietscheente-Sammlung rum. Also ganz anderes Thema, ja. Aber wenn ich so in so Ballungsgebieten bin, ich hätte da einfach keine Ruhe. Und dann wäre das für mich jetzt persönlich, und wie gesagt, es ist nichts gegen die Menschen, die dort leben, in keinster Weise, ja. Aber für mich wäre das jetzt zum Beispiel kein Urlaub. So. Aber um das jetzt nochmal ganz kurz abzuschließen, man muss auch ganz klar sagen, dieser Selbstschutzplan ist natürlich jetzt auch wieder von einer Person, die als Türsteher gearbeitet hat. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, wenn ich jetzt in einem professionellen Kontext im Sicherheitsbereich arbeite, ob ich jetzt eine Uniform trage oder nicht, dann, und man ist jetzt im Einsatz, dann muss man halt dieses Situationsbewusstsein entwickeln. Man muss diese ständige Wachsamkeit haben, wobei das halt total schwierig ist. Ja, ich meine, als Polizist oder so hast du ja wenigstens noch die Möglichkeit zu sagen, naja, dann setze ich mich jetzt einfach mal in mein Auto, und wenn ich in meinem Auto drin bin, bin ich erstmal safe. Dann habe ich vielleicht jetzt mal gerade eine Ruhephase, wo ich auch mal kurz herunterfahren kann. Ja, und aber jetzt stell mal vor, du bist Türsteher oder irgendwie Sicherheitskraft. So, das hat mir auch mal einer von denen erzählt, ja, der sehr reflektiert mit seinem Job umgeht. Der meinte auch so, guck mal, ich stehe, was weiß ich, 8 bis 10 Stunden bei irgendeinem Bangladesch-Discounter in Köln auf der Hohe Straße oder Schildergasse, ja, und gefühlte 5,5 Stunden passiert gar nichts, und auf einmal hast du einen Ladendieb, der läuft, und dann musst du auf einmal von dieser Lethargie und von diesem, ich schlafe schon halb im Stehen, ja, umschalten in, oh, jetzt muss ich meinen Job machen, ja, und das ist halt wirklich eine krasse Kunst, ne, so, und wenn du jetzt wirklich Türsteher bist, an irgendwelchen richtig heißen Türen, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, die Leute werden halt mit der Zeit auch Gaga im Kopf, ja. Also ich weiß nicht, wie die das machen. Ob, wenn du, eigentlich müssten die in diesen Türsteher-Teams, wenn das wirklich so scharfe Türen sind, müssten die eigentlich mehrere Leute haben, und dann müsste man gefühlt alle 60 Minuten mal 10 Minuten Pause machen, um klarzukommen, ja.
Also es ist auch super ungewöhnlich, dass du nur eine Person vor der Tür stehen hast.
Ja, gut, mehrere, ja? Ist schon klar.
Das sind dann halt irgendwelche Dorfclubs oder so. Ja. Aber auch da ist das Thema, selbst wenn du mit mehreren Leuten da stehst, ne, man will sich ja gegenseitig den Rücken decken. Das heißt, man steht dann da gemeinsam an der Tür mit 3 Personen, ja, oder so. Aber dass man auch die ganze Zeit akut...
Eigentlich müssten es dann nochmal mindestens 2 sein, dass man die 3 immer wieder so austauschen kann, durchwechselt, je nachdem, wie hart die Türe ist. Ne? Naja, also ihr seht wieder, da muss man halt immer aufpassen, wenn dann auf einmal so Leute aus diesen Sicherheitsbereichen anfangen, ihre Weisheiten kundzutun und versuchen, das dann halt wieder 1:1 auf die Zivilisten zu übertragen. Ob das dann immer so sinnvoll ist, sieht man jetzt alleine schon an diesem Thema. Ne? Große Frage. Ja. Punkt Nummer 2, Vermeidung und Flucht. Klar, Vermeidung ist immer super, ist auch aus der Sicht des Türstehers natürlich super, weil man will ja eigentlich gar keinen Stress haben, wenn man ein guter Türsteher ist, man will seinen Laden sauber halten, man will nicht das, ne, so, und genauso ist natürlich auch dann, auch auf der Straße wohl bemerkt, ja, dann kann man natürlich sagen, ich möchte ja gar keinen Stress haben, ich will meinen Job vernünftig machen. Ich, auf der Straße mache ich ja nicht meinen Job, sondern auf der Straße, wenn ich unterwegs bin, ich möchte gar keinen Stress haben, wenn mir jemand laut wird oder blöd wird, versuche ich irgendwie die Lage zu erkennen, sie entsprechend einzuschätzen, aber auch einzuschätzen, wen habe ich denn da gerade vor mir, und dann zu überlegen, ey, wie komme ich jetzt am schnellsten aus der Nummer hier wieder raus, ohne dass wir irgendwie körperlich werden müssen, ne? So, und das ist halt unglaublich teilweise tricky. Zumal dann auch oftmals das auch nicht so immer gerne von den Kunden im Training trainiert wird, weil ich auch verstehen kann, wenn du so einen 8-Stunden- oder 10-Stunden-Tag im Büro hattest und bist einfach zu, und dann kommst du ins Selbstschutztraining abends und dann machst du noch irgendwelche Psychofickerei-Spiele, da haben die Leute keinen Bock drauf, ja. Dann wollen die eigentlich Spielspaß und Schokolade haben, und du bist eigentlich denen ihr Kinderriegel, und dann war es das, ja. Natürlich versucht man dann auch noch ein Selbstschutztraining irgendwie so zu integrieren. Aber wir sprechen ja zum Beispiel immer mit unseren Leuten und sagen immer so, ey, wie geht's dir? Wie war heute der Tag und so, ne? So ein bisschen so 1, 2 kurze Sätze. Und wenn du dann schon so eine Einschätzung hast, okay, von den 18 Leuten sind schon 10 dabei, die sind komplett am Arsch, dann weiß ich ganz genau, dann mache ich jetzt keine irgendwelche Desensibilisierungsdrills oder so zum Thema, Psyche, also irgendwelche Kommunikationsspiele, irgendwelches Rumgebrülle etc., weil die Leute sind eh schon dicht. So, und das ist halt ganz wichtig. Also wie gesagt, trotzdem der Punkt, natürlich Vermeidung. Jo, Flucht ist halt auch wichtig, ist halt immer so ein gutes Ding. Na, so sagen haben wir auch mal gesagt hier bei unserem Fire-Podcast, ne? Wenn du natürlich irgendwo in den Laden reinkommst, einfach mal zu gucken, wo sind eigentlich die Fluchtwege, ja, oder bei so Veranstaltungen zu gucken, wo sind denn so Fluchtwege, um einfach zu wissen, okay, ich habe mich jetzt mal damit auseinandergesetzt, ich weiß, in welcher Richtung die sind, und dann ist gut, ja. So,
ansonsten. Kurz fürs Protokoll, also ich glaube, dass dieser Plan so zu interpretieren ist, dass du quasi wie so ein Baumdiagramm hast, wo du quasi immer, du hast einen Punkt und dann ist die Situation jetzt entschärft, ja, nein, und wenn nein, dann kommt aber der nächste Punkt.
Hast du eine Schleife, wie bei Basic, also genau. Wenn du programmierst, oder wie jetzt heutzutage programmiert man ja nicht mehr mit Basic, das habe ich vor 20, 30 Jahren gemacht, dann, dass man, oh Gott, 30 Jahre. Gott, ist das her. Dass man so eine Wenn-Dann-Funktion hat. Ja, wenn das eintrifft, machst du das. Wenn du das machst, machst du das. Deswegen auch dieses Ding mit Gameplan, ja, dass man einfach so einen Ablaufplan hat, so eine Schleife, ja. Ja, macht ja, wie gesagt, im professionellen Kontext absolut Sinn. Aber ob man das dann immer im Privaten unbedingt umgesetzt bekommt oder dass man sich einfach mal hinsetzt und sagt, man analysiert das einfach mal, um einfach mal das zu verstehen, wie möglicherweise auch so eine gewaltsame Geschichte ablaufen kann. Alles super, will ich auch gar nicht dagegen sprechen. Aber ne, vor allem, wenn man dann natürlich dann 7 Punkte hat, boah, da muss man sich ja schon im Hochstress an 7 Punkte erinnern. Man muss sich überlegen, wie schaffe ich jetzt die Person einzuschätzen, die Person zu scannen, zu gucken, ist der alleine, sind Waffen im Spiel? Was für eine Situation ist das? Was sage ich jetzt? Wie positioniere ich mich? Was mache ich für Schläge? Was mache ich dieses und jenes? Und dann gleichzeitig immer noch alles mit dem Gameplan abgleichen. Wow, also ich glaube, da muss man schon Pilot sein, ne? Um das im Hochstress dann auch hinzukriegen. Aber gut.
Es muss einfach sehr, sehr tief drin sein. Das ja. ist, glaube ich, eher der Punkt. Und du merkst halt immer, genau das wäre so, das wäre, also ich glaube, mein Plan wäre so 3 Punkte lang und einer davon wäre eben einer, der hier nicht angesprochen wird. Aber das ist eben in meinen Augen ein super wichtiger Punkt, und zwar die eigenen Grenzen mit sich selber abklären.
Ja. Ja,
also einfach zu wissen, okay, da kommen wieder auf den Punkt, den ich vorhin eigentlich angeführt hatte, dieses, wenn jetzt etwas passiert, dann kann ich das auch nicht vor mir selber irgendwie, ne, kleinreden oder sowas, sondern muss die Intuition einfach irgendwie auch genug Mittel sein, damit ich weiß, okay, ich muss jetzt handeln. Aber ich halt merke, meine persönliche Grenze ist, werden wir später auch noch zukommen, ne, die Überschreitung so meiner persönlichen, ne, meines persönlichen Raumes, ganz besonders in Bezug eben auch auf mein räumliches Umfeld, also wenn ich irgendwo eingeengt werde oder sowas. Oder was für mich auch persönlich ein ganz, ganz klares Ding ist, ist, immer wenn ich mit einer größeren, ist egal wie viele jetzt, aber wenn ich mit Mädels feiern gehe, dann ist immer der Punkt, dass wir vorher normalerweise abgeklärt haben, was möchten die Mädels für sich selber klären, wenn da irgendwie beim Tanzen irgendwas passiert, wo sich jemand da irgendwie annimmt,
ja,
wie auch immer. Bis wohin möchte ich das selber abklären und ab wo pflaster ich den weg? So, beziehungsweise rede ich mit dem, beziehungsweise, ne, so. Weil da ist einfach leider Gottes einfach immer noch nach wie vor das Problem, dass es funktioniert oft genug einfach, wenn dann sowas gesagt wird, wie von wegen so, die ist mit mir hier, okay, reicht, ne, das geht immer mal wieder. Aber manchmal auch da schon ganz böse Situationen gehabt und da merkt man, so Sachen werden zum Beispiel im Voraus abgeklärt. Auch da kann ich sogar mit anderen Leuten quasi die gemeinsamen Grenzen abklären, ne.
Ja.
Und das sind zum Beispiel Sachen, wo ich sage, hey, sowas ist zum Beispiel super wichtig, dass mit sich selber irgendwie mal sich da mal irgendwie hinzusetzen, zu überlegen, wie möchte ich das eigentlich handhaben.
Ja. Ja, dann dritter Punkt, die Rolle des verbalen Umgangs. Also, ne? Dann, ja, man kann halt viele Fälle einfach von Eskalation halt verhindern, indem man halt im Vorfeld schon mal versucht, geschickt verbal möglicherweise zu kommunizieren. Aber hier ist natürlich auch wieder wichtig, einfach zu wissen, wen habe ich da jetzt vor mir und worum geht es hier eigentlich gerade? Und ist die Person überhaupt noch ansprechbar und so weiter und so fort. Das ist eine ganz wichtige Sache. Witzigerweise steht das da drin, ja, weil ich hatte in meiner Ausbildung von diesem Combative-System halt gelernt, eigentlich sagt man nur, shut up, you fucking cunt. Und dann,
you fucking cunt, mate.
Ja, you fucking cunt, mate. Und dann wird der Person auf die Schnauze gehauen. Deshalb finde ich das irgendwie ganz witzig, dass da jetzt irgendwie steht, die Rolle des verbalen Umgangs und so. Aber okay, ich finde es auf jeden Fall wichtig, ja, weil ja, das ist halt auch ein Teil der Vermeidung, ja. Es ist halt nur, und da muss man auch wieder ehrlich sein, unfassbar schwer, weil je nachdem, was die Person von einem will und wer das ist und die einen
absolut und wenn man nicht, selbst ist,
wenn man selber ist, und wenn man da es nicht schafft, irgendwelche Brücken zu bauen, irgendwelche Gemeinsamkeiten irgendwie herauszufinden oder sonst irgendwas und man hat nichts, was man der anderen Person geben kann und die andere Person hat in keinster Weise Interesse an dem, was du da sagst, was du machst etc., dann kannst du so viel quatschen, wie du willst. Ne? Dann war es der Drops gelutscht. Also muss man auch ganz klar sagen. Deeskalieren, ja, aber boah, so, dann gibt es natürlich so wirklich so gewisse Fallkonstellationen, wenn ich die vor Kopf habe, ja, wenn man jetzt zum Beispiel Personen hat, die aufgrund ihrer Sozialisierung jetzt nicht unbedingt so ein großartiges Bild von Frauen haben und die werden jetzt irgendeiner Frau aufdringlich und dann versucht die Frau mit denen da irgendwie zu kommunizieren und versucht die dann irgendwie vielleicht zu deeskalieren, ja. Ja, ganz ehrlich, das wird, das kann ich mir gut vorstellen, dass das richtig problematisch werden kann, weil das, was die Frau da sagt, für die Person möglicherweise im Rahmen ihrer Sozialisierung absolut komplett uninteressant ist, ja. Und dann hat die Deeskalation gar nichts gebracht, ja.
Ich denke mir einfach nur, es gibt auf jeden Fall Dinge, die man nicht machen kann. Und ich glaube, dabei ist es viel, also solange ich halt irgendwie bestimmt, aber respektvoll auftrete, mache ich normalerweise nichts falsch.
Nett,
ne?
Freundlich bestimmt,
genau.
Sagen wir mal. Keine Befehle geben.
Weil was ich immer ganz interessant finde, ist, ich war irgendwann mal, da waren wir quasi mit der Wettkampfgruppe vom Grappling unterwegs. Wir sind zu dritt ausgestiegen aus einem Auto und dann fuhr da irgendwie so ein Fahrradfahrer an uns vorbei, weil wir halt an der Seite gehalten hatten, damit wir aussteigen konnten. Mhm. Und anscheinend haben wir auf dem Fahrradweg gehalten, ne? Okay, war jetzt auch kein Riesenthema, man konnte einfach dran vorbeifahren, aber für ihn war das jetzt gerade halt, wir haben gerade auf jeden Fall seine persönlichen Rechte angegriffen.
Ja.
Und dann kam dieser Müslifresser da mit seinem Fahrrad an, und ich meine damit Müslifresser, damit ihr euch vorstellen könnt, wer da so drauf gesessen hat, und fing an, uns aufs Böseste anzubrüllen. Und da dachte ich mir auch so, weißt du, wir so drei Schränke steigen halt aus dieser Karre aus und der brüllt uns an. Und da denke ich mir auch so, Selbsterhaltungstrieb ist gleich null in dem Moment gewesen. Weil das sind so Dinge, wo ich einfach merke, wir alle sind keine sehr konfliktfreudigen Menschen im Sinne von, dass wir jetzt irgendwie, also wir machen Kampfsport, das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie Bock darauf haben, uns zu pflastern. Das ist genau in diesem kleinen Rahmen findet das statt. Und sonst ist das halt eine Sache, die, ne, das macht man da und dann, da bleibt das auch eigentlich. Der hat es wirklich geschafft, irgendwie ranzukommen und drei von uns richtig sauer zu machen, zu einem Punkt, wo man sagt, wo wir da uns wirklich irgendwann aufgeregt haben und du denkst halt auch so, okay, was hättest du dem entgegenzusetzen gehabt? Es ist total blöd, Leute so auch ohne Grund in einer Unreflektiertheit einfach anzugrölen, weil er meint, glaube ich, in dem Moment, weißt du, er saß auf dem Fahrrad, war dann halt auch schnell irgendwie weg. Aber das ist so ein Ding, wo ich mir denke, diese Person ist nicht sicher in dem Moment, in dem sie das tut. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was auch viele Leute beim Autofahren haben. Ne? Auch da, seid da vorsichtig. Wenn ich durch die Gegend fahre und ich mache irgendwelche Leute an oder so, ne, das kann auch immer nach hinten losgehen. Und da denke ich mir halt, hey, jemandem zu sagen, so, ey, ganz ehrlich, das ist ein Fahrradweg, wie auch immer, alles in Ordnung. Aber in dem Moment, in dem ich mich quasi so im Ton vergreife, provoziere ich, dass mein Gegenüber eventuell anders reagiert, wenn die Person kein anderes Mittel kennt, um auf sowas einzugehen. Und selbst wenn die Person ein anderes Mittel kennt, heißt es nicht, dass die Person darauf zurückgreifen wird, wenn sie einfach nur wahnsinnig sauer ist. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie komisch an, aber ich meine, es reicht, jemanden an einen Punkt zu bringen, wo, ne, auch gerade wenn da irgendwie ein gewisser Stresslevel drin ist, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ne, manchmal platzen Leute so. Aber denke ich mir auch so, guckt einfach, dass ihr es für euch im Griff habt, dass ihr das nicht irgendeinem wildfremden, dreimal so großen Typen gegenüber tut. Da gibt's einfach gewisse Dinge, die auf jeden Fall konfliktvermeidend sein können, einfach nur in der Art und Weise, die ich im Alltag gebe. So, und das kann schon irgendwie, das ist schon ein Schritt in die Richtung, ne? Fangt bitte nicht an, irgendwelche Leute aus eurer Umwelt irgendwie pädagogisch zu unterweisen. Es gibt Momente, wo man sagen kann, so, ey, das, ne, also, das heißt nicht, dass ihr irgendwie euch nicht in, wie soll ich das sagen, dass man jetzt Unrecht irgendwie dulden soll, so meine ich das nicht. Ne? Aber dann versteht auch, ihr mischt euch da gerade physisch potenziell ein. Also bei mir ist es so, ich bekomme mit, jede einzelne Konfliktsituation im öffentlichen Raum, in die ich mich einmische, ich bin mir dessen bewusst, dass das Ganze physisch enden könnte. Nicht muss, aber könnte. Hatte ich letztens auch am Neumarkt, das ist ja so ein, wie beschreibt man den Neumarkt für Leute, die den Neumarkt nicht kennen? So ein super vercrackter Hauptumschlageplatz irgendwie in Köln. Ja. Und da haben sich irgendwie, da ist so eine Dame mit dem Fahrrad irgendwie lang gefahren, also zwei Frauen irgendwie. Die eine ist irgendwie vom Bürgersteig auf den Fahrradweg und die andere ist irgendwie lang gerauscht, sind schön ineinander rein. Und die ältere Dame hat die andere, die auch wirklich gestürzt ist, die jüngere ist gestürzt. Die ältere Dame fing die anderen voll zu sau zu machen, schrie sie da an, bla 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 bla. Und da ist halt auch der Punkt, in dem Moment kein Gewinn darin, sie anzuschreien. So, ne? Ich meine, die ist sauer, okay, ist jetzt ihr Problem, aber schreit sie da irgendwie an. So, ich bin dann quasi dazwischen gegangen, hab dann quasi ihr erstmal aufgeholfen, wie auch immer, und sie schrie weiter. Ne? Ich meine, so, du hältst jetzt die Backen und fährst. Ne? Und das war auch genau in dem Ton. Ne? Von wegen, fahr jetzt. Nee, aber fahr jetzt. So. Und da war der Punkt, dass sie sich immer weiter aufgeregt hat. Und da ist halt der Punkt, in dem Moment bin ich mir dessen bewusst, okay, da besteht für mich jetzt kein Risiko. Ich meine, die Dame war irgendwo Mitte 60 oder sowas, ne, war auch nicht sehr groß. Das ist jetzt nicht so das Riesen, ne? Aber trotzdem war da für mich wichtig, okay, ich möchte mich jetzt hier gerade einmischen, weil ich merke, die Frau hat das hier ganz sicher nicht absichtlich gemacht, ne? Wird jetzt hier zu sau gemacht, alles in Ordnung, habe ich mich jetzt irgendwie eingemischt. Aber ich bin mir trotzdem dessen bewusst, dass ich eventuell als physische Grenze zwischen diesen beiden Personen agieren muss. Sobald ich mich einmische, bin ich mir dessen bewusst, dass ich mich in den Konflikt eingemischt habe und auch eventuell physisch dafür einstehen muss. Und das ist halt etwas, wo ihr einfach nicht überrascht sein solltet, falls es stattfindet. Das heißt, einmal klar, probiert das irgendwie bestimmt zu machen und auch jetzt nicht respektlos. Ich habe die Dame jetzt nicht beleidigt, ich habe einfach nur gesagt, sie soll die Klappe halten und fahren. War bestimmt, war vielleicht auch nicht ganz gesichtswarend. Ich würde das jetzt nicht genauso empfehlen, aber ich wusste im Moment, dass ich mir das rausnehmen kann. Aber auch da, ich habe mich eingemischt und hätte sie sich aufgeregt, hätte ich das jetzt fressen müssen. Mhm. Das heißt auch da, allein durch das Einmischen in Konflikt zieht ihr sowas eventuell auf euch. Ihr müsst das mit euch abgeklärt haben, bevor ihr das tut.
Ja.
Ich kann das verstehen, aber es ist trotzdem wichtig. Und vor allem, ich habe da einen Kumpel gehabt, der genauso in so einer Situation dann irgendwie anfing oder hatte mich dann gefragt, so, hätte ich da mal irgendwie was machen sollen, weil da irgendwie so zwei Typen sich einer älteren Dame irgendwie gegenüber respektlos geäußert hatte. Da meinte ich auch so, hey, solange der Dame nichts passiert, du bist nicht für die pädagogische Unterweisung deiner Mitmenschen zuständig. Das ist eine ganz blöde Idee, sich da einzumischen.
Ja.
Das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, muss jeder für sich ausmachen, aber es ist nicht nötig. Wenn jemand da irgendwie physischen Druck abbekommt, wenn es um sexualisierte Gewalt geht oder so, ist ein anderes Thema. Aber da würde ich mich nicht einmischen.
Hm. Ja, das bringen wir auch teilweise unseren Jugendlichen bei, ne, dass sie auch im richtigen Moment auch mal die Fresse halten müssen. Ne? Jetzt nicht bei solchen Sachen, wie du jetzt gerade meintest, sondern eben, also meintest, wenn man dann zu viel redet und verfängt sich dann nachher in irgendwelchen Gesprächen und fängt dann auch noch an, den Belehrbär zu machen.
Ja,
das ist dann halt so ein Problem von Johannes und Johanna, ja, und dem muss man halt einfach beibringen, dann im richtigen Moment die Klappe zu halten.
Das hört sich jetzt auch gemein an, wenn ich das sage, aber Johannes und Johanna haben halt auch noch nie in ihrem Leben auf die Fresse bekommen.
Ja,
und das ist, glaube ich, ein Ding, wenn man das...
kennen die Konsequenzen.
Es reicht, einmal in deinem Leben auf die Fresse bekommen zu haben, um dann zu merken, so, ah ja, warte mal, ich bin gar nicht so unantastbar, wie ich immer denke.
Ja, aber das Gemeine ist ja, das hast du ja letztes Mal gesagt, das Gehirn liebt ja auch Wiederholung. Ne? Und wenn es dann noch positive Wiederholung ist, super. Und wenn Johannes und Johanna so konditioniert sind, dass sie sagen, in dem Augenblick, wo wir uns anfangen zu streiten, wenn ich jetzt hier immer weiter laber.
Ich hätte jetzt mal ein paar Ich-Botschaften
und
drohe jetzt meinem Anwalt.
Genau. Und dann habe ich in der Vergangenheit halt immer das Erfolgserlebnis gehabt, dass die Sache sich geklärt hat. So, jetzt landet man auf einmal von jemand anderem und dann geht die Post ab. Ne? Und dann gibt es auch die Fresse, weil man halt zu viel Quatsch und zu eloquent ist. So.
Und teilweise ist es auch milieugebunden, weil ich merke immer gerade diese Drohung mit dem Anwalt oder so Geschichten. Ne? Das sind so Dinge, wenn ich das in einem Umfeld mache, wo Leute konkret die Bedrohung dessen verstehen oder sagen so, okay, das ist etwas, was ich im Alltag kennengelernt habe, ich sehe, wo das Problem ist, ist die eine Sache. Aber wenn dich jemand auf der Straße bedroht und drohst dir mit dem Anwalt, kannst du garantieren, dass du aufs Maul bekommst. Und vor allem auch danach, das ist nicht etwas, was jetzt direkt irgendwie im Rahmen dieser Diskussion relevant ist. Und da merke ich halt auch so, dass dieses, was ich in dem Moment mache, wo ich quasi mit abstrakter Gewalt drohe, ist, einmal ich bedrohe jemanden aktiv, auch wenn ich das körperlich gerade überhaupt nicht bieten kann, aber ich bedrohe jemanden aktiv. Und das andere Thema ist vor allem, ich setze mich über die Person.
Ja, ja.
Ich so, hör mal, wer weiß, wer mein Papa ist, weißt du, die ganzen Koksnasen, die dann halt irgendwie von irgendwelchen netten Gymnasien abgegangen sind, da merkst du auch so, die dann irgendwie, ich weiß, wen ich meine, welchen Schlag, ne? So.
Ja, ja.
Und das ist auch der Punkt. Das funktioniert so lange, bis ich einmal wirklich böse auf die Fresse bekommen habe. Ja. Und da ist halt das Problem, das Risiko ist aber zu hoch.
Ja, ja. Ja, ich hatte jetzt die Tage, hatte ich nochmal, ach Gott, da gab's ja früher diesen letzten Bullen, ne, mit dem Henning, irgendwas. So, und da gab's eine Szene, wo sein Arbeitskollege, dessen Sohn Probleme bekommt, ich weiß nicht, vielleicht so 10 Jahre alt, mit so 4 arabischen Jungs. Und dann kommt der Henning Baum, ne, der letzte Bulle, und dann macht er da den Dicken und schnappt sich einen von denen wegen Diebstahl. Und dann meint sein Kollege noch so, nee, nimm den nicht, weil gibt's Probleme wegen, ne. Und auf einmal kommen dann direkt so ein Haufen AMGs angefahren, ja. Und so Clan-Typen dann halt, und Henning Baum natürlich unbeirrt, ne, zieht auch direkt seine Knarre, und dann meint dann der eine Clan-Typ, ach, du traust dich ja eh nicht zu schießen, dann schießt dem Typ quasi vor die Füße, wie im Western, ne, aber bis dahin denkst du ja schon so, alter Schwede, ne, was für eine Kacke haben wir uns damals da eigentlich angeguckt, wenn überhaupt, ich weiß gar nicht, ob den letzten Bullen habe ich nie gesehen, ne, ist egal, auf jeden Fall, und auf einmal kommt ein Mercedes angefahren, ganz dicker, ne, der AMG.
Der Black Series.
Und da ist dann der Clan-Chef drin, und der kommt dann raus, und dann meint er so, was ist denn hier los? Und dann erklärt der Baumgart dem, ja, hier, deine Jungs haben von meinem Kollegen den Sohn abgezogen und so weiter. Ne? Und dann sagt er, vor all seinen Leuten, fand ich total groß dann, so nach dem Motto, Jungs, geh zu dem Jungen hin, gib ihm sein Handy wieder und entschuldige dich. Sowas machen wir nicht, ja. So, und dann macht er das, dann meint er so, sag's lauter, also er demütigt quasi da den kleinen Jungen aus seinem Clan vor allen anderen, ja, im Grunde, oder ne, nach dem Motto, jetzt mal, entschuldige dich mal, ja, so, und dann mach es auch lauter, okay, macht er, alles gut, ja, so, und dann meint er so, ich hoffe, das Problem ist jetzt erledigt, also er war ganz respektvoll und ein Hauch von demütig, wo ich schon gedacht habe, boah, das ist so hart, schon fast unrealistisch, weil vor all seinen Leuten da so sich da hier vor dem Baum hinzuknien, ja, so verbal, so, und dann sagt der Baum, wo ich einfach nur denke, Alter, was für eine Scheiße, Ja, wenn du jetzt, klar kannst du was tun, wenn du jetzt noch in deine Wunderlampe zurückkriegst und deine 40 Räuber mitnimmst, dann ist alles in Ordnung. Wo ich einfach nur denke, wow, ja, jetzt mal angenommen, das wäre auch nur ansatzweise so verlaufen, ist natürlich komplett fiktiv etc. Da kommt jemand, er greift dir die Hand, ja, und reglementiert einfach ja. Sollten und dann bringst du noch zum Schluss dann diesen Spruch, der auch noch höchst rassistisch war, ja, und einfach nicht gesichtswahrend und dann zeigen sie in dem Film, wo er dann sagt, ja, wir gehen jetzt, ja, vor all seinen Leuten hat der quasi dann dieser Charakter des Henning Baum, ich weiß gar nicht, wie der hier, der letzte Bull, ich weiß gar nicht, wie hieß der eigentlich nochmal?
Keine Ahnung,
ich glaube, ich habe das auch nie gesehen. Und dann dachte ich nur so, alter Schwede, wie kann man denn sowas machen? Ja, also wie kann man vor allem sowas zeigen? Ja, also auch, also...
Du merkst ja, wo die ganzen Gewaltfantasien der Krav Maga-Fritzen in der Szene teilweise herkommen.
Ja, also. Und ihr interkulturelles Verständnis. Also wenn die alle früher den letzten Bullen geguckt haben, dann weißt du alle, warum die ein Verständnis haben von interkultureller Kompetenz. Ne? Also lecko mir. Und dann dachte ich nur so, boah, was für ein Beispiel. So. Und aber für mich war es jetzt so wirklich ein super Beispiel dafür, wenn man jetzt jemanden hat... Und hat mit ihm gesprochen, etc. Und man bekommt das Gefühl von, ich bekomme so langsam Oberwasser, dass man dann aber wieder sein Ego im Zaun hält und dann nicht anfängt, den Dicken zu machen. Ja, so. Ja. Naja.
Ach, Demut, ja. Leute, Demut.
Demut, genau. Ja, dann haben wir das Ding Schutz des persönlichen Raums. Das heißt, wenn jetzt jemand die Eskalation unvermeidlich ist, dann mache ich eine Fence Position. Das heißt, ich bringe meine Hände quasi so vor meine Brust so und wir sagen immer.
Wie stehst du dazu?
Ja.
Zum Thema Fence Position.
Also ich sag immer, Leute, macht dieses Ding bitte so, dass es wirklich natürlich aussieht. Und nicht wie die 99 Kammern der 3000 Shaolin. So nach dem Motto, was ist denn mit dir verkehrt? Hast einen Selbstverteidigungskurs besucht? Sondern ich nenne es immer so Italian Speaking, dass ich so ein bisschen versuche, schon die Hände hochzunehmen. Aber dass das jetzt nicht so aussieht wie hier so nach dem Motto, ja, wir haben jetzt keinen Videopodcast, aber du weißt, was ich meine hier, dieses, ja, so oder...
Ja, Arme wegstrecken.
Ja, Arme wegstrecken oder die Hände vor die Brust hochreißen. Wenn du das dann manchmal siehst, dann stehen die Leute da wie in
einer schlechten... mit der falschen Hand angegriffen.
Genau, wie in so einem Cowboy-Film oder in so einem Edgar Wallace-Film. Hände hoch, ja. Und dann stehen sie immer alle da so mit ausgestreckt, mit den Armen so in einem 90-90-Winkel, ja. Wo du dann denkst, ah, Leute, ne. Also, Fence Position, sich persönlich zu schützen, ja, super. Versuchen, eine Distanz zu wahren, alles super, aber A, lasst es bitte immer natürlich aussehen und B, mit dem Distanz wahren ist halt auch immer eine schwierige Geschichte, weil das ist natürlich jetzt der Punkt der, wo dann die Leute sagen, jetzt aus diesem kombativen Raum, ne, stay away, you fucking cunt, mate. Ja, so, und dann ist natürlich klar, wenn ich dann diesen Spruch abgelassen habe und er kommt weiter, dann muss ich natürlich liefern, die sogenannte pädagogische Konsequenz, ja. Man könnte natürlich auch einfach sagen, halt, nein, stopp, es hätte dann quasi die gleiche Bedeutung. Wenn das aber nicht funktioniert.
Nee, du hast das fucking cunt-mate vergessen. Das
ja, aber das ist, halt, nein, stopp hat im Grunde die Kernaussage, dass natürlich fucking cunt natürlich nochmal beleidigend ist, natürlich was anderes, aber letztendlich ist das letztendlich ein Befehl, die Person soll da bleiben. So, und wenn sie das jetzt nicht macht, muss eine pädagogische Konsequenz erfolgen. Deshalb ist dieser Punkt in meinen Augen auch so einfach mit der schwierigste. Erstens dieses Distanzwahren, weil wenn die Person jetzt näher kommt, was machst du denn dann? Und wenn die jetzt noch nicht geschlagen hat, hat die noch keine Gewalt angedroht, ja? Willst du dann wirklich schon direkt einen Präventivschlag machen? Oder willst du hingehen und sagen, genau, er lacht schon, er hat schon hochgescrollt, weil dann kommt nämlich das Thema Präventivangriffe aus den Combatives. Aber jetzt dieses Ding, ja, die Person kommt weiter auf mich zu, ist beleidigend, hat aber noch nichts angedroht und kommt immer näher. Ja. Jo, und jetzt hat sie mir noch nicht mal die Hände weggeschlagen oder hat mich noch nicht geschubst, etc. Und jetzt das Ding zu setzen, boah, da gehört aber einiges dazu, ne?
So, jetzt kommt wieder dein Co-Host und wird ein bisschen abwertend. Und zwar folgendes Problem. Ich habe den Eindruck, dass dieses ganze Ding für jemanden geschrieben ist. Ich glaube, du weißt genau, wen ich meine. Diese Leute, die immer so ganz komisch da stehen, nicht sehr beweglich und nicht sehr fit sind, aber glauben, sie kriegen alles auseinandergefetzt. Weil wenn ich das Ding hier lese, das geht schon ja perfekt in dieses Ding irgendwie Gewaltfantasie übrig.
Ja, ja.
Ich persönlich, weil hier steht quasi so, ja, ich nehme es erstmal wahr, dann kann ich hier Vermeidung und Flucht, das ist ja quasi schon fast so wie so eine Ausrede reingeschrieben, wo so, ja, ich kann hier vermeiden, aber warum muss ich denn vermeiden? Und dann werde ich hier verbal erstmal richtig, ne, einen raushauen und dann werde ich auch meinen persönlichen Raum schützen und dann eventuell präventiv angreifen. Das sind Abstufungen, die kann ich gar nicht machen. Zu sagen, ich schütze meinen persönlichen Raum ohne einen präventiven Angriff, ist so eine Sache, wo ich sage, das ist ein super, super, wie soll das aussehen? Das Ding ist quasi nach, ich rede mit der Person und vor präventivem Angriff, was mache ich denn da? Zappel ich rum? Wie sieht das aus? Das heißt, in meinen Augen, ich persönlich sage das ganz gerne Leuten, dass ich prinzipiell, wenn ich in einer Konfliktsituation bin, bitte nicht festfriere. Weil wenn ich das tue und davon gehe ich aus, weil ich habe das bei vielen dieser Leute gesehen, die auch über dieses Programm geschult wurden, dass die teilweise festfrieren. Im Sinne von, die werden angesprochen, dann stehen die da schon so kampfbereit. Dann denke ich mir so, ja gut, da ist kein Überraschungsfaktor mehr drin, da ist kein gar nichts mehr, ihr habt eine feste Position, ihr gebt ein statisches Ziel ab, ne, das ist nicht so wirklich das Wahre. Ich weiß nicht, ob es so beigebracht wird oder ob es einfach nur mir bei einigen dieser Leute so aufgefallen ist. Da will ich gar nicht irgendwie so anmaßend sein, dass irgendwie vielleicht haben die Schüler, bei denen ich das gesehen habe, das auch einfach nicht mega geil umgesetzt. Kann ja sein, ne, im Zweifel für den Angeklagten. Aber ich sehe dabei halt immer so ein bisschen diesen Raum von, ich persönlich neige dazu, bei sowas dann zu empfehlen, und das ist auch etwas, was ich selber in der Vergangenheit gemacht habe, wenn sowas kommt, ich würde meinen persönlichen Raum direkt gewaltsam schützen, wenn ich müsste. Das ist meine persönliche Grenze, die ich mit mir abgeklärt habe. Das heißt, wenn jemand aggressiv auf mich zukommt, dann fange ich nicht an, meine Hände hochzunehmen. Was soll denn da passieren? Will ich den schubsen? Was ist da die Idee? Ne? Bei mir ist halt der Punkt, die Hände sind oben prinzipiell, aber da fange ich nicht an, irgendwie den von mir wegzustrecken oder sowas, ne? Sondern wird dann halt entweder gerungen oder es wird ja weggepflastert. Das andere Thema, was ich da relevant finde, ist, wie nehme ich Abstand oder Raum zu meinem Gegenüber ein? Und das würde ich viel eher dann machen, indem ich mich relativ zu meinem Gegenüber bewege, als dass ich dann anfange, da irgendwie jemanden mit den Armen von mir wegzustrecken. Bedeutet, sobald ihr sobald ihr euch bewegt, müsst ihr dann noch regulieren, aber ihr müsst nicht mehr komplett initiieren. Aus einem festgefrorenen Punkt eine Handlung anzutreten, ist aufwendiger als mentaler Prozess, als quasi anzupassen, was ich eh schon tue. Das heißt nicht, dass ihr da rumtänzeln sollt, aber wenn ich in Stresssituationen bekomme und ich weiß, dass das Ganze irgendwie heikel werden kann, bin ich in Bewegung. Wenn ich weiß, ich drohe dem jetzt, eventuell knall ich dem ein und dann ist das Ganze gut, da kann ich auch stehen bleiben. Aber davon würde ich prinzipiell nicht ausgehen, weil bitte respektiert eure Gegner. Ne? Ihr müsst jetzt nicht irgendwie euch Panik machen davor, aber es geht trotzdem darum, dass ihr jetzt bitte nicht euch da hinstellt und dann im Geist irgendwie durchgeht, Schritt 1, 2, 3 und dann habe ich ihn da niedergepflastert und dann sage ich dem, und jetzt kriege ich denn eure, was hast du gesagt, Öllampe zurück oder wie auch immer.
Ja,
so,
ja.
Und dann ist das Ganze, oh, und dann gehe ich nach Hause, alle applaudieren und dann, das ist alles Schwachsinn. Eine Prügelei ist super unsexy, das sieht nicht geil aus, es ist richtig scheiße, ihr werdet eine abbekommen, es ist absolut Teil der ganzen Geschichte. Die Frage ist einfach nur so, wie kriege ich mich da möglichst heil raus und eventuell auch die Leute, die mit mir da sind. So, und wenn ich da dann anfange, das ganz zu romantisieren, da kommt eine Scheiße bei raus.
Ja, grundsätzlich ist natürlich sinnvoll, auf jeden Fall die Hände hochzunehmen, wie du schon sagst, weil du hast die ganze Zeit schon oben.
Aber nicht jemanden wegzustrecken mit den Händen.
Ja, oder irgendwie sowas, genau. Also ich habe das im Grunde schon, wenn ich verbal so kommuniziere. Ja, genau. Dann, wenn ich schon verbal mit der Person kommuniziere, ja, bei Punkt 3, dann habe ich schon die Hände oben, ja, und meine Hände unterstützen so mit meiner Aussagen. Ich versuche einfach, ne, Scharia sagt immer, ja, versuche mal deine Hände über den Händen der anderen Person zu halten. Ich finde, das ist auch immer ein sehr löblicher Ratschlag, ja, den man aber auch nicht so leicht umsetzen kann. Ja, ja,
also das ist auch eine Challenge. Darum, je höher, desto besser.
Ja,
so,
ja, ja.
Aber ich finde, das ist ein guter Punkt, weil wenn du die Hände drüber hast, kannst du gut blocken.
Absolut. Sinn macht das. Nur ist halt auch eine Challenge. Und genauso ist auch eine Challenge manchmal dieses Ding, was wir ja auch sagen, versucht in Bewegung zu bleiben. Aber manchmal schafft man das gar nicht, in Bewegung zu bleiben. Ja, das ist auch schwierig. Also ich finde, das ist somit der schwierigste Punkt. So, und dann versucht man das natürlich so ein bisschen zu vereinfachen. Also nicht wir jetzt, sondern da jetzt gerade in den kombativen Dingen, und wenn man einfach sagt, so, jetzt stehst du da, du nimmst die Hände hoch und jetzt gleich kommt dann eine klare Ansage von dir und dann, ne, kannst du alles machen. Du musst nur dann liefern können, ja, weil wenn derjenige dann deine Bestellung annimmt, dann musst du liefern. Ja. Und wenn du das nicht kannst, dann hast du richtig Spaß. Wenn die Person nämlich dann merkt, dass du quasi eine Flitzpiepe bist und das nicht liefern kannst, was du da angedroht hast, und ja, mit Beleidigungen wie "Yo fucking cunt mate" würde ich natürlich komplett von absehen. Aber gut, das ist halt wieder dieses Türstehermäßige. Ja, kann ja sein. Ne?
Also die besten Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, ist halt nicht quasi mich unterwürfig zu geben, sondern ganz klar mit der Person zu reden, als ob man sich kennen würde.
Ja.
Also nicht wahnsinnig unterwürfig, das aber auch jetzt nicht auf der anderen Seite irgendwie Befehle geben, wie du schon gesagt hast, ne? Aber ich persönlich habe immer den Eindruck gehabt, du kannst halt entweder gucken, dass du die Situation entschärfst, indem du die Aufmerksamkeit woanders hinlenkst, Oder gerade wenn ich halt bereit bin zu sagen, okay, im Zweifelsfall lasse ich das Ganze halt knallen, wenn es muss, dann muss es halt, dass ich dann ganz klar einfach die Situation beschreibe, die gerade stattfindet. Von wegen so, hey, das ist gerade Sache, ne? Willst du dich dafür jetzt echt pflastern? So, können wir machen. Aber warum?
Naja.
Ne? So, das sind so die Sachen, mit denen ich die beste Erfahrung. Jetzt muss ich aber ehrlich gesagt auch sagen, ne, so, ich bin gut 90 Kilo und fast 2 Meter groß, ne? Das hat, ich weiß nicht, ob das kommt immer ein bisschen darauf an, wer es macht, glaube ich auch. Aber ich glaube halt, persönlichen Raum zu schützen, ist ein Ding, versucht euch einfach möglichst nicht irgendwo einengen zu lassen. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt dabei. Das heißt, da reden wir eigentlich wieder im Schutz des persönlichen Raumes viel mehr darüber, dass wir, oder so würde ich es raten, dass wir nicht und dass wir unseren Gegenüber nicht in eine dominante Position kommen lassen. Was bedeutet, am Ende des Tages sind wir wieder beim Thema Aufmerksamkeit. Was passiert um mich herum? Wo stehe ich gerade relativ zu meinem Gegenüber? Ne, habe ich hinter mir eine Wand, so Geschichten halt einfach. Mhm. Ne? Hat die Person irgendwie die Hände in den Taschen oder so? Kann die Person eventuell irgendwas ziehen? Das heißt im Endeffekt, so dieser Punkt 4 und Punkt 5, der dann ja schon wieder irgendwie präventive Angriffe ist, die gehen für mich halt einfach super fließend ineinander über. Und da geht es halt wirklich darum, okay, sobald eine Bedrohung konkret wird, muss ich nicht dulden, das einzustecken. Ich kann euch aber auch auf der anderen Seite versprechen, dass wenn sowas an, also so etwas hochkocht, in meinen Augen, man merkt das, wenn das Ganze konkret wird. Das andere Thema ist aber auch, manchmal ist es so, dass man ein bisschen braucht, wenn mein Gegenüber super aggressiv auf mich zukommt und schon irgendwie eine Grundaggression hat und ich begegne der Person, bin aber gar nicht eigentlich noch gut drauf. Manchmal ist man selber von seinem aggressiven Potenzial noch nicht schnell genug hochgefahren. So, und da denke ich mir halt so, und ich glaube, das ist eigentlich eine gute Eigenschaft fürs gesamte Leben, weil man damit nicht dieses Problem hat, dass man halt irgendwie bei jeder Kleinigkeit irgendwie explodiert. Ich glaube, dass, ich sag mal, Leute, die professionell Gewalt anwenden müssen, da eine sehr, sehr kurze Leitung haben. Das kann man halt professionalisiert machen. Also es gibt auch einfach irgendwelche Arschlöcher, die rumbrüllen, ne? Das meine ich hierbei nicht. Sondern ich meine halt, dass Leute, die das grundsätzlich häufig tun, die haben diese Grenze ist da, glaube ich, deutlich, deutlich weicher geworden, wo man einfach merkt, so, ah, ich muss es gerade abrufen, okay, ich rufe das jetzt ab. Und ich glaube, das ist halt das Ding, wo man merkt, so, da wird Gewalt professionalisiert und eben nicht mehr etwas, was ich nur noch mache, weil ich jetzt mal mich eine Runde pflastern muss, sondern das ist halt der Moment, wo es dann irgendwie professionalisiert wird, wenn ich merke, naja, Gewalt ist jetzt gerade ein weiteres Ding, was ich jetzt hier gerade anbringen muss. Ich war da schon oft, ich gehe da auch wieder hin, ist gar kein Thema, du möchtest das, dann kriegst es, so, bitteschön. So. Ist das ein grundsätzlich erstrebenswerter Zustand? Würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt etwas, was, glaube ich, den Unterschied macht zwischen ich stehe da und fange mir den ersten oder ich hau da präventiv einfach mal drauf. Weil glaub mir, so präventiv irgendwo drauf zu hauen, in dem Moment denkt ihr über so Sachen nach wie, boah, wenn ich jetzt zuhaue, dann haut er zurück und dann knallt und dann wird das hier unkontrolliert und bla bla bla. Das sind so Gedanken, die kommen dann in so einem Moment. Da werdet ihr nervös, da wird alles ein bisschen wackelig. Der Schlag hat eh nicht die Kraft, die er hätte, wenn ihr es in einem sterilen Raum machen würdet. Also ohne die Aggression meines Gegenübers. Das sind alles so Dinge, das sind so Gedanken, die kommen dann, falls ihr mal in so einer Situation seid.
Ja. Aber wie gesagt, mit den präventiven Angriffen, da muss man halt natürlich auch höllisch aufpassen. Man bewegt ja ganz schnell in so eine rechtliche Grauzone. Muss man einfach gucken, haben wir ja auch schon ein paar Podcasts gemacht. Wir empfehlen da auch die Podcasts zu, die wir mit dem hier mit unserem Alex gemacht haben, mit dem Staatsanwalt. Die können wir nur wärmstens empfehlen. Ja, und dann, um dann halt auch, dass ihr das dann halt so trainiert in euren Gyms oder halt bei uns, dass ihr halt auch lernt, okay, wann beginnt denn eigentlich schon der Angriff? Wann öffnet sich denn jetzt eigentlich das Selbstverteidigungsfenster, dass man wirklich dann auch was tun kann? Ja, und so, wenn die Person natürlich jetzt anfängt, schon mich zu schubsen und haut mir die Hände weg, dann ist das natürlich schon, wie gesagt, das ist keine Rechtsberatung, weil dann findet ja schon der Angriff statt und dann muss man ja auch davon ausgehen, dass noch weiterkommt, dass man dann natürlich irgendwas absetzt, ja, an Schlägen, Tritten oder sowas, um die Person zu überrumpeln und so weiter, ist natürlich eine Möglichkeit, ja. Muss man natürlich für gemacht sein, aber auf der anderen Seite, dafür geht man ja auch zum Training. Der Punkt ist nur der, so früher beim Goshin Jitsu, wie wir es da gemacht haben, jetzt kommt die Ohrfeige vom Jan und jetzt blocke ich das mit einem Unterarmblock. Ich habe den Angriff abgewehrt und jetzt darf ich einmal kontern. Das ist zwar auch aus juristischer Sicht ein wunderbares Szenario, ja, weil es dann wirklich sauber ist, aber ganz ehrlich, ich zeige dann einfach mal den Leuten, wie schnell ich eine Ohrfeige schlage an Bob, ja, und dann meinst du denen so, jetzt macht mal bitte den Pantominen, ja, und wehrt das mal ab mit der Geschwindigkeit und der Intensität. Intensität.
So ein bisschen das von, oh nein, Stiefangreifer, ich habe deinen Angriff geblockt, jetzt darf ich hauen.
Ja, ja, so, ja, so haben wir es früher halt trainiert beim Goshinjutsu, ne? So, ich meine, ja, ja, gut, aber es waren halt dann auch, dann hat es halt auch deine Polizisten teilweise als Trainer, die haben natürlich dann auch versucht, juristisch so sauber und korrekt zu sein, wie es nur geht, ja, weil die natürlich auch einen gewissen Respekt davor haben, ne, nachher noch irgendwie belangt zu werden, wenn sie dann als Polizisten in ihrer Freizeit da irgendwelche anderen Sachen zeigen, ja. Von daher hieß es dann immer so, ja, wenn die Person dich angegriffen hat, dann darfst du dich wehren, so. Und dann haben wir natürlich dann auch irgendwelche Ohrfeigen gegeben, aber die waren natürlich in Zeitlupe und total langsam geschlagen, also komplett kooperativ, wie man es halt beim Goshinjutsu so macht, ja. Ja, und dann dachte man so, ja geil, Unterarmblock funktioniert super, ja. Und wenn ich da, als ich dann das erste Mal beim Thai-Boxen war und hab dann mal versucht, mit diesen ganzen Blocks irgendwas abzuwehren von den Jungs, die mich da angegriffen haben, beim Thai-Boxen hatte ich erstmal die ersten 6 Monate ordentlich die Fresse voll bekommen, ne. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ach so, so gehen schnelle Angriffe, ach so, man kann eigentlich gar keine Schläge so wirklich blocken, man kann sie meiden, man kann parieren, man kann vielleicht einen Parry machen, ja, falls man noch irgendwie da ein Auge für hat, aber so dieses klassische, ich bin ein Selbstverteidigungspantomime und ich kann mir irgendwelche Arme abstrecken und dann blocken, ist halt unfassbar schwierig, ne? Ja. Naja, gut, also dann haben sie noch kontinuierlicher Angriff. Okay, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich wirklich ein großer Freund von, weil das macht auch absolut Sinn. Denn wenn ich dann angegriffen wurde oder habe den Präventivding das abgesetzt, weil die Person mir die Hände weggeschlagen hat, mich geschubst etc., das ist eigentlich so mein persönlicher Liebling, weil dann hast du auch wirklich einen Grund, dass du, ne, einen Grund hast, zu dich zu wehren. So, und dann, wenn man dann anfängt zu wehren, dass man dann halt nicht 1-2 Schläge absetzt und dann guckt, was passiert jetzt, sondern dass man dann halt wirklich dran bleibt und einfach erstmal drauf donnert, ja, bis dann wirklich die andere Person sagt, okay, ich habe keine Lust mehr. Das war jetzt keine gute Idee. Ja, ich sage immer so scherzhaft, nach meiner Geburt war es jetzt der zweitgrößte Fehler, diese Person anzusprechen. So, und wenn man dann diese Person mit Schlägen wie eine DOS-Attacke einfach komplett überfordert, sie bricht dann einfach mental zusammen, falls das denn dann möglich ist, ja, weiß man ja nicht, wie man jetzt wieder vor sich hat. Ja, dann, Leute, dann ist das eigentlich ein ganz gutes Ding. Also ich würde jetzt nicht anfangen und sagen, ich setze jetzt mal einen Schlag ab und guck mal, wie der wirkt. Ja, weil wenn der jetzt, wenn ihr jetzt nicht irgendwie wirklich ein Riesenochse oder eine Kuh seid, ja, die wirklich, wenn die zutreten oder schlagen jetzt wirklich, dann weißt du, jetzt habe ich den Typen eigentlich quasi schon den Kopf vom Rumpf geschlagen, jetzt brauche ich eh nicht mehr weiterzumachen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man so ein bisschen dranbleiben. Ja, dann gibt man der Person noch ein paar und wie der Jan eben schon gesagt hat, da kommt ja eh nicht die 100%ige Energie an. Ne? Also wenn ihr jetzt hier gegen eine Handpratze schlag, denkt ihr immer so, oh mein Gott, was ist das hier für ein Hooligan-Training, was ist das hier für eine Power? Aber wenn ihr da sowas macht, dann denkt ihr so, ja gut,
ihr auf der Straße. Viel. Ihr braucht da aber auch nicht viel draußen, das ist nämlich genau der Punkt. Wenn ich einen sauber platzierten Schlag zufällig irgendwie treffe, da muss nicht viel Kraft hinter sein. Und vor allem, das war eine Sache, die hat Schareme vor meinem ersten Wettkampf auch erzählt, das fand ich einen wichtigen Input, dass er halt meinte, wenn du da im Ring stehst, ne, die andere Person wird sich anfühlen wie die stärkste Person, der du jemals begegnet bist, weil du so nervös bist. Und genau das ist halt, was da passiert. Und also, ich glaube, ein Wettkampf ist das Nächste, was ich an der Prügelei rankommen kann. Aber auch da, ne, ist halt nochmal ein kleiner Sprung. Es sei denn, ich merke jetzt irgendwie, mein Gegenüber ist mir halt super unterlegen. Vielleicht ist es dann nicht so. Aber, also, es kommt weniger an, aber es muss auch nicht perfekt sein. Ne? Also, wenn ich halt so ein paar Dinger gelandet habe, die müssen alle nicht jeweils der perfekt platzierte Treffer sein. Guckt einfach, dass ihr euch nicht die Hände brecht. Ne? Das ist schon mal irgendwie ein ganz guter Grundsatz.
Ja.
Aber dann, ja, einfach drauf so. Also klar, wir zeigen euch wie, aber auch da, wenn ihr den Eindruck habt, ihr kriegt jetzt hier gerade so ein, erst macht er das, dann das, dann das. Es geht darum, dass ihr so ein bisschen eine Idee habt, was gibt es eigentlich. Ne? Dass ich so weiß, okay, ich kann das oder das machen. Zum Beispiel für mich sind immer ganz gute Ansätze, wenn ich verstehe, okay, ich mache das, um in eine ringerische Konfrontation reinzugehen. Mhm. Ich mache das, wenn ich boxen muss. Und vielleicht habe ich noch das, wo ich den anderen treten kann. Irgendwie so diese Option habe ich erstmal so als Eröffner. Ab da kann ich es eh nicht mehr kontrollieren, aber ich hoffe, dass ich Schritt 1 und vielleicht noch Schritt 2 hinbekomme. Sprich, ich habe geboxt, ich habe nochmal geboxt. Oder ich habe quasi eröffnet und ich habe eine ringerische Kontrolle bekommen, um dann zu werfen. Und dann merkt ihr halt so, okay, das sind so 2-3 Ideen. Wenn das nicht klappt, müsst ihr eh weiter knallen. So. Aber diese 2-3 Ideen können wir euch dann gerne auch zeigen und auch was danach noch weiterläuft, eh auch. Ne? Aber so ab dem Moment, wo ihr quasi eure Initiierung gemacht habt und hofft, dass das funktioniert, was ihr gerade habt, wird es eh unkontrolliert, dann müsst ihr einfach gucken, dass ihr immer wieder Lücken seht. Und das ist eine Sache, die im Basic-Training findet, das fängt das an, aber gerade auch im fortgeschrittenen Training dann immer stärker verfeinert wird, die Idee von, ich will Lücken finden und die dann stopfen. Und wie mache ich das? Da geht's dann, also am Anfang geht's einfach darum, dass ich so ein bisschen so eine Idee bekomme, was gibt es eigentlich so, so ein paar Bewegungskonzepte, so ein paar Ideen, wie auch immer. Und dann später geht's darum, dass ich immer besser werde im Timing, dass ich das immer stärker professionalisiere. Wie genau kriege ich eigentlich hier Lücken ausgenutzt? Was mache ich mit so einer Lücke, wenn ich die sehe? Und wie erkenne ich die eigentlich? Mhm. Gerade aus dieser, also im Endeffekt ist das, was ihr da macht, die ganze Zeit gegen einen Zweijährigen anarbeiten, der euch die Bude irgendwie in Schutt und Asche legt. Ihr wollt quasi aus Chaos Ordnung schaffen. So, und diese Ordnung ist dann eure Kontrolle. Je geordneter, desto kontrollierter ist euer Gegenüber. Das ist die Idee der ganzen Geschichte. Das kommt mit dem fortschreitenden Training, wenn ihr merkt, okay, wir haben die Basics jetzt irgendwie mal so ein bisschen gemacht, jetzt wird es ein bisschen fortgeschrittener. Das ist das Ding, was euch dann quasi im Kampf wirklich hilft, wenn ihr irgendwann merkt, ah, okay, hier ist eine Lücke, die kann ich jetzt stopfen.
Mhm.
Ne? Am Anfang kriegt ihr auf jeden Fall keinen Quatsch gezeigt, aber je weiter ihr geht, desto einfacher wird euch das fallen.
Ja. Ja, der letzte Punkt ist dann halt, das haben wir auch schon so oft besprochen, nach dem Angriff dann flüchten und sich in Sicherheit bringen und dann natürlich auch Hilfe rufen für die möglicherweise verletzte Person.
Schreibt man dann noch help fucking cunt?
Ja.
Okay.
Can someone help this fucking cunt?
Ah, mate.
Weil mate ist am Arsch, ja. Ja, das ist halt das Übliche, ja, haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen, ist ja auch nett. Also wie gesagt, ich finde die so grundsätzlich so ein Plan, man kann natürlich sagen, ey, pass mal auf, ja, wir haben jetzt mal so eine, ja, für Leute, die gar keine Ahnung haben, dass sie mal so eine, wie gesagt, so ein Bewusstsein, Prävention, eine Idee von Kommunikation bekommen und von physischen Abwehrmaßnahmen, alles gut, ja. Und dass man da auch dran arbeiten kann, alles, ja, wunderbar. Man muss und darf nur nicht sagen, dass das jetzt so wirklich das Ultima Ratio ist, weil, wie gesagt, wenn sich auf einmal Dinge ändern und wenn du natürlich auch wieder Menschen hast, die sehr verkopft sind und jetzt krampfhaft daran festhalten.
Die kommen ja, nicht ins Handeln rein.
Die kommen gar nicht ins Handeln rein, weil die dann anfangen zu überlegen, bin ich jetzt bei Punkt 4 schon oder bin ich schon bei Punkt 5 und oh mein Gott, und was mache ich jetzt? Was war denn nochmal Punkt 4? Und dann werden die aufgeregt, ja, und nachts zusammen. Also man müsste das jetzt wirklich richtig hart, wie du eben gesagt hast, drillen, ja. Und dann ist halt wieder die Frage, ob das dann letztendlich wieder die sinnvollste Möglichkeit ist, um sich selber zu schützen, ist ja die andere Frage. Aber ich sag mal so, um sich so zu sensibilisieren, um einfach mal so den Leuten was an die Hand zu geben, ist es jetzt grundsätzlich nicht verkehrt.
Ich würde das vergleichen mit Kampfsporttechnik. Es gibt gewisse, zum Beispiel Würfe oder Haltegriffe, die ich dir perfekt erklären kann, die ich noch nie in einem Kampf umgesetzt bekommen habe. Einfach weil die Situation hat sich nicht ergeben, ich habe es nicht oft genug gedrillt, um es aus dem FF zu ziehen. Das gibt es immer mal wieder. Der Punkt ist, bei sowas, also solchen Plänen, ist das, glaube ich, in meinen Augen ähnlich. Ohne die Kampfsporttechnik mal gelernt und verstanden zu haben, kann ich sie auch im Kampf nicht anwenden.
Mhm.
Aber dass ich sie mal gelernt habe, heißt nicht, dass ich sie anwenden kann. Das ist genau wie, wenn ich jetzt hier irgendwie Bücher lese oder mir irgendwie was auf YouTube angucke zu dem Thema, heißt es nicht, dass ich deswegen kämpfen kann. Ich aber als jemand, der generell super viel Kampfsport macht und aber auch selber unterrichtet, kann mir jetzt aber Bücher durchlesen oder solche Videos angucken und kann gucken, dass ich das irgendwie in meinem Training integriert bekomme. Und dann ist es auf einmal deutlich einfacher oder es ist für mich deutlich umsetzbarer, als jemand, der es noch nie gemacht hat, das Ganze dann auch wirklich am Ende des Tages irgendwie einzubringen. Ja. Deswegen, solche Dinger sind gut, um ein Grundverständnis zu schaffen, sind aber in meinen Augen nicht nur nicht ausreichend, sondern sie sind nicht die Basis dessen, was im Endeffekt passiert. Das ist einfach nur so ein Grundverständnis für Leute, die noch nie viel Kontakt damit hatten. Guckt da mal rein, seht es euch an. Ne, ihr habt heute unsere, ich sag mal, Pros und Cons dazu gehört. Also ihr könnt euch so ein Ding mal angucken. Das heißt nicht, dass ihr, wenn ihr das mal gelesen habt, dann genau wisst, was abgeht.
Ja, dazu gehört einfach Training.
Genau.
Ja. Gut, ihr Lieben, ich glaube, wir sind auch durch für heute, ne?
Sehe ich genauso.
Jo, dann würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und
bis zum nächsten Mal.